Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Alle tun es. Manche gelegentlich, andere täglich, manche vor dem Einschlafen, andere starten damit in den Tag und viele tun es nur im Notfall. Doch alle tun es. Ich persönlich habe nämlich noch niemanden getroffen, der von sich sagt, ich habe noch nie in meinem Leben gebetet. Der von sich sagt, ich habe noch nie einen Notruf abgesendet, wohin auch immer, an welchen Adressaten auch immer der geht. Alle beten. Darf ich dich mal fragen, wie sieht dein Gebet aus? Dein Gebetsleben? Okay, das ist etwas indiskret. Der China-Missionar John Sanders, der meinte mal, wenn du einen Christen demütigen willst, dann frag ihn nach seinem Gebetsleben. Und das möchte ich natürlich nicht. Und du musst ja jetzt auch hier nichts sagen. Aber sagen wir mal, das hier ist ein Tag. Das ist dein Tag, 24 Stunden, 1440 Minuten. Wie viele Minuten betet man da so? Was denkst du? Mal Vorschläge. Ist unterschiedlich, aber mal so im Schnitt, Gisela. Was denkt ihr denn so? 10 Minuten. Okay, sind wir mal ein bisschen optimistischer, sagen wir mal so 15 Minuten. Das sieht ungefähr dann so aus. 15 Minuten. Und was betet man in diesen 15 Minuten so? Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber 15 Minuten, die können schon recht problemlastig sein. Da geht es um Sorgen, um Ängste, um Schwierigkeiten. Ich behaupte einfach mal 70%. 70% der 15 Minuten. Und dann kann man in den 15 Minuten noch To-Dos besprechen. Also Gott, meine Agenda sieht heute so aus, 10 Uhr, das Meeting mit dem Chef und heute Nachmittag dann, du weißt, To-Dos besprechen. Ich sag mal 20%. Und dann, ja, haben wir auch gelernt, noch Danke sagen. Danke, Jesus, dass du mir da geholfen hast. 10%. Und dann, wenn es gut läuft, ist da noch Platz zum Hören? Zu hören, was Gott mir sagen will. 10% oder so. Vielleicht ist es bei dir anders, ganz anders, aber ich behaupte einfach mal, dass Gebetsleben ganz oft ungefähr so aussieht. Doch was würdest du sagen, wenn das ein Ehepaar wäre und von sich sagt, also ja, wir reden ungefähr so 15 Minuten am Tag miteinander. Und Klammer auf, das ist mehr, als ein deutsches Ehepaar im Schnitt tut, weil die reden ja nur 7 Minuten pro Tag miteinander. Klammer zu. Okay, 15 Minuten redet ihr. Ja, und was redet ihr denn da so? Ja, also wir wälzen Probleme, Sorgen und Ängste, das sind so 70%. Und dann besprechen wir noch die To-Dos, was der andere noch morgen machen soll und natürlich sagen wir auch mal kurz Danke fürs Wäschebügeln und ja, so 58 Sekunden hören wir dann noch zu, was der andere so sagen möchte. Aber das war's. Was würdest du dem Paar empfehlen? Die sollen doch mal ziemlich dringend an ihrer Kommunikation arbeiten, oder? Wie sieht deine Kommunikation mit Gott aus? Wie sieht dein Gebetsleben aus? Ungefähr so? Wenn ja, soll das so bleiben? Wenn ja, wie kann es anders werden? Ein gängiger Grundsatz lautet, wenn du etwas ganz genau oder möglichst genau wissen möchtest, dann frag einen Fachmann. Also wenn du zum Beispiel etwas über Fußball wissen möchtest, frag Jürgen Klopp oder mich. Und wenn du zum Beispiel etwas über die Grundsteuerreform wissen möchtest, frag auf keinen Fall mich, frag Björn Claudi. Und wenn du beten lernen willst, wenn du da Fragen hast, dann frag den Fachmann Nummer 1, Jesus. Denn keiner versteht tiefer, was Beten, was Gebet bedeutet als Jesus. Er blickt da voll durch. Niemand betet so wie er und seine Jünger, die erleben das 3 Jahre lang. Jesus immer wieder zum Himmel aufblickt, sich aufrichtet und mit Gott spricht, betet. Und das ist für sie faszinierend. Einmal, heißt es, hatte sich Jesus zurückgezogen, um zu beten. Als er sein Gebet beendet hatte, bat ihn einer seiner Jünger: Herr, sag uns, wie wir beten sollen. Herr, lehre uns beten. Die Jünger wollen auch wie Jesus beten. Und in seiner großen Predigt auf dem Berg, da spricht Jesus ausführlich übers Beten. Denn er möchte, dass seine Jünger da durchblicken. Und darum nennt er zuerst Hindernisse, nennt zuerst Gefahren beim Beten. Zum einen gibt es die Gefahr, aus dem Gebet eine fromme Show zu machen. Jeder soll sehen, wie fromm du bist. Und du willst Eindruck machen, aber du bist mit dem Herzen gar nicht bei der Sache, also sprich bei Gott, sondern du bist bei der Wirkung, die dein Gebet auf andere hat, wie die dich jetzt erleben, wenn du so vollmächtig betest. Darum empfiehlt Jesus, wenn du betest, geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Bet zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Also such dir für dein Gebet einen Ort, wo dich nichts ablenkt. Ein Ort, der dir hilft, alles Störende abzuschalten und auf Gott zu blicken. Hast du einen solchen Ort? Eine andere Gefahr ist, sagt Jesus, dass du denkst, du könntest Gott manipulieren. So nach dem Motto, viel beten hilft viel. Mehr Worte, mehr Erhörungen. Dass du so denkst, du musst Gott mit deinen Gebeten bestürmen, damit Gottes Arm sich bewegt. Aber denkst du wirklich, dass Gottes Arm, dass Gott so lethargisch ist, dass er den Arm nicht hochbringt? Gott ist doch keine Behörde. Er ist Vater. Euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Er weiß Bescheid. Und er hilft gerne. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Du musst Gott weder informieren noch überreden. Es gibt so ein gnadenloses Beten. Gnadenloses Beten, das ist, es hängt an der Qualität deines Gebets, ob das Gebet erhört wird. Gnadenloses Beten, es hängt an der Quantität deiner Gebetszeiten, ob du etwas empfängst oder nicht. Und davor warnt Jesus seine Jünger. Er sagt, das ist heidnisch. Sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin wie die Heiden. Denn sie meinen, ihr Gebet wird erhört, weil sie viele Worte machen. Anders übersetzt, plappert nicht oder leiert nicht runter. Das griechische Wort, das bedeutet wörtlich Wortschwall. Also schwall nicht. Mit ganz vielen Worten, ohne dass dein Herz oder die Gedanken bei der Sache, sprich beim Vater, sind. Kennst du auch so abgedroschene Phrasen, die du so seit Kindertagen vielleicht in der Gemeinde gelernt hast? Hast du auch so ein paar fromme Redewendungen drauf, auf Lager, die du dann so bei Bedarf abrufen kannst und runterplappern kannst? Jesus nennt Gefahren Gebet als Demo vor anderen, Gebet als Leistung, Gebet als Versuch, einen harten, einen knausigen Gott durch viele Worte weich zu klopfen. Und Jesus sagt, tut das nicht, so sollt ihr beten. Und er bringt seinen Jüngern dieses Gebet, sein Gebet bei, das Vaterunser. Und um gleich ein Irrtum auszuräumen, Jesus meint nicht, wir dürfen jetzt nur noch mit diesen Worten beten, das sagt er da nicht. Aber er sagt, wir sollen in diesem Sinne beten. Im Sinne, seines Gebets. Und dieses Gebet kennt, wie Frederik schon sagte, jeder. Sagen wir fast jeder. In meiner Zeit in der Grundschule, da bekam ich einen Anruf einer ärgerlichen Mutter, die sich bei mir bitter beschwerte, denn ihr Kind musste in meinem Religionsunterricht so ein langes Gedicht auswendig lernen. Und ich fragte, was für ein Gedicht? Ja, irgendwie sowas mit dem Vater. Und heute und in den Sommerferien, Sonntagen, geht es um dieses Gedicht, um das Vaterunser. 7 Sonntage lang. Ich denke, eine lange Predigtreihe zu einem Predigttext, den eigentlich schon alle kennen. Den wahrscheinlich schon die meisten auswendig kennen. Und trotzdem eine lange Predigtreihe. Denn wenn man etwas gut kennt, wenn man einen Text gut kennt, ihn schon so oft gesprochen hat, dann passiert es leicht, dass man gar nicht mehr so recht darauf achtet, was man da eigentlich sagt. Jedenfalls mir geht es so. Für mich war das Vaterunser lange Zeit irgendwie so ein ganz langweiliges Gebet. Ein Gebet, das man Sonntag für Sonntag in der Gemeinde so runtergeplappert und geleiert hatte. Oder dass man am Abend betet, weil das Vaterunser ist ziemlich praktisch, weil das ist so kurz, dass man, wenn man sich so noch vor sich hinmurmelt, noch nicht eingeschlafen ist, bis man zum Ende gekommen ist. Aber eine tiefere Bedeutung hatte das Vaterunser für mich lange Zeit nicht. Bis ich bei einer Morgenandacht mal einen Vorschlag hörte. Das Vaterunser mal ganz langsam zu beten. Also so Zeile für Zeile, Wort für Wort. Und ich mache das bis heute immer wieder mal so. Ich bete eine Zeile und dann halte ich inne. Und denk an all das, was ich jetzt gerade mit dieser Bitte verbinde. Und ich frage mich, was kommt jetzt so in Schwingen bei mir, wenn ich das bete? Was löst diese Zeile jetzt bei mir aus? Oder auch nur dieses eine Wort. Und so werden wir uns mit dem Vaterunser beschäftigen, Zeile für Zeile, 7 Sonntage lang. Wir kriechen sozusagen in jede einzelne Bitte rein und bewegen sie in unserem Herzen. Wir verinnerlichen, wir verkosten. Und hoffentlich werden wir dann Ende August besser verstehen, warum Martin Luther schreibt, ich sauge noch heutigen Tags am Vaterunser wie ein Kind. Ich trinke und esse davon wie ein alter Mensch und kann nicht satt werden. Dann legen wir mal los mit der ersten Zeile. Genauer gesagt mit dem ersten Wort. Denn dieses erste Wort bringt schon viel, schon einiges zum Schwingen, oder? Vater. Was hast du für ein Bild, wenn du an Vater denkst? Wenn ich das Wort Vater höre, dann habe ich automatisch meinen Vater im Hinterkopf. Und unsere Vorstellung von Gott Vater wird von den Erfahrungen, die wir mit unserem leiblichen Vater gemacht haben, mitgeprägt. Und ich denke dann immer, und jetzt? Jetzt bin ich Vater? Was für eine Verantwortung. Ich glaube, wer einen irdischen Vater als guten Vater erfahren hat, dem fällt es leichter, Gott als gütig, als barmherzig sich vorzustellen. Aber wer dagegen einen strengen, einen unnahbaren oder gar einen tyrannischen Vater gehabt hat oder wem der Vater gefehlt hat, der kann so eine Vorstellung auch von Gott haben. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, wie dein Vater war oder wie er ist. Das sind hoffentlich viele schöne Erlebnisse, das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Aber mancher wünscht sich vielleicht, seinen Vater nie kennengelernt zu haben. Nachdem ein Kollege mal über Gott als Vater gepredigt hatte, kam eine junge Frau zu ihm und sagte, das kann ich unmöglich so akzeptieren, dass Gott mein Vater sein soll. Wenn Gott auch nur im Entferntesten wie mein Vater ist, dann will und dann kann ich nie mehr glauben. Diese Frau war von ihrem Vater sexuell missbraucht, geschlagen worden. Und dass ihr Vater Christ war und in die Gemeinde ging, hat die Verletzung noch viel, viel schlimmer gemacht. Wie war dein Vater zu dir? Ist er für dich eine Hilfe gewesen, Gott als deinen himmlischen Vater zu entdecken? Oder eher ein Hinderungsgrund? Hilfe oder Hinderungsgrund? Wenn dein Vater ein Hindernis für dich ist, dann habe ich eine Bitte. Bleib damit nicht allein. So tiefe Verletzungen, die kann man nicht einfach ignorieren. Die müssen heilen. Und ich finde, dazu gehört es, dass ich mir die Wunde anschaue und lerne darüber zu sprechen, zu reden. Mit einem guten Freund, einer Freundin, mit einem Therapeuten in der Gemeinde, gerne auch mit mir. Denn wie leicht übertragen wir unsere Erfahrung von unserem irdischen Vater auf den himmlischen Vater. Und darum finde ich es wichtig, dass du dir klar machst, dein Vater ist nicht sein Vater, ist nicht der Vater im Himmel. Es geht nicht darum, dass wir unser menschliches Bild in den Himmel projizieren, sondern es geht darum, dass wir vom Himmel uns her zeigen lassen, was für ein Vater Gott ist. Jesus spricht sehr oft vom himmlischen Vater, vom Vater im Himmel. Und damit macht er klar, der Vater im Himmel, der ist nicht von dieser Welt. Er ist ein himmlischer Vater. Aber wir denken ihn sehr oft irdisch, oft sehr menschlich, etwa als Mann. Aber der himmlische Vater ist kein Mann. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, steht bei Hosea. Wörtlich steht da, denn ich bin Gott und nicht ein Mann. Und er ist auch kein Es, kein Neutrum. Und er ist auch keine Frau. Ja, die Bibel nennt mütterliche Züge Gottes. Gott will trösten, wie dich eine Mutter tröstet, heißt es im Buch Jesaja. Und ich finde das sehr tröstlich. Aber trotzdem bete ich nicht Mutter unser. Ich bete Vater unser. Und zwar nicht, weil mir das selber eingefallen ist, nicht, weil mir das besonders gut gefällt, sondern weil Jesus sagt, so sollt ihr beten, weil er da durchblickt. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Nur der eine, der Mensch geworden ist, selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt, der hat uns über ihn Auskunft gegeben. Und darum bete ich Vater unser im Himmel. Und im Himmel heißt, er ist von allen irdischen Vätern zu unterscheiden. Im Himmel heißt, er ist unverfügbar. Er ist unendlich mehr, als unsere Worte ausdrücken. Wir müssen uns das immer wieder klar machen. Wenn wir menschliche Worte gebrauchen, um Gott zu beschreiben, wenn wir sagen, Gott ist Liebe, ja, ist er, aber er ist unendlich viel mehr als das, was wir in unserem kleinen Menschenhirn uns an Liebe vorstellen können. Er ist immer noch mal größer. Er ist unbegreifbar. Aber er gibt sich hinein in diese Welt. Er wird Mensch, damit wir mit menschlichen Worten zu ihm reden können, damit wir wissen können, wie er ist. Aber er bleibt zugleich in diesem Menschenwort auch verborgen. Und ich verstehe, dass der Jünger Philippus Jesus bittet, Herr, zeig uns den Vater. Das genügt uns. Den himmlischen Vater, ja, den möchte ich auch sehen. Doch Jesus antwortet, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das heißt, all das, was du über Gott denkst, findet seine Korrektur oder seine Bestätigung bei Jesus. Durch Jesus und nur durch ihn lernen wir den Vater kennen. Lernen wir, was Vater eigentlich bedeutet. Jesus sagt damit Philippus und dir und mir, schau auf mich und blick auf den Vater. Also schau auf Jesus, der die 10 Aussätzigen heilt und du siehst den Vater. Schau auf Jesus, wie er der Ehebrecherin Vergebung zuspricht und du siehst den Vater. Schau ihn an, wie er seelisch Verletzte aufrichtet, wie er zerbrochene Herzen heilt und du siehst den Vater. Schau ihn an, wie er von einem Vater erzählt, der auf seinen Sohn wartet, wie der Vater seinem Sohn entgegenrennt, ihn umarmt und du siehst den Vater. Schau auf Jesus, wie er am Kreuz schreit, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und du siehst den Vater. Schau ihn an. Und du siehst den Vater. Wir sehen durch Jesus unseren himmlischen Vater. Wenn ihr mich erkannt habt, sagt Jesus, dann werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Darum müssen wir uns von Jesus das Wort Vater reinigen lassen. Von ihm her müssen unsere Vaterbilder geheilt werden. Denn damit wir wirklich durchblicken und Gott als guten Vater sehen und erfahren können. Darum redet Jesus unaufhörlich vom Vater. Egal über welches Thema er spricht, spätestens nach 2, 3 Sätzen ist er wieder beim Vater. 174 Mal nennt Jesus in den Evangelien Gott Vater. Aber noch viel mehr. Denn die Griechen, die haben zu Zeus schon Vater gesagt. Im Koran wird Allah auch Vater genannt. Im Alten Testament sind es 11 Stellen, an denen Gott als Vater bezeichnet wird. Aber Jesus spricht nicht nur vom Vater. Er nennt Gott aramäisch Abba. Abba. Das ist die Koseform. Papa, Babu oder Papili, wie mich Liana immer wieder mal nennt. So zutraulich, so zärtlich, so intim redet man hoffentlich in der Familie. Aber nicht mit Gott. Das denken die Leute damals. Gott ist erhaben. Gott ist heilig. Und so heilig, dass man nicht mal seinen Namen aussprechen darf. Und dann kommt Jesus und spricht Gott als Abba an, als Papa. Und alle halten inne, so hat noch nie jemand zu Gott gesprochen. Abba, das gab's noch nie. Abba, das ist ohne Parallelen. Das ist einzigartig. Das ist eine Revolution. Im Leben Jesu beeindruckt mich vor allem seine besondere Nähe zu seinem Vater. Sein tiefes Vertrauen zum Abba, seine einzigartige Beziehung zum Vater. Jesus unterscheidet immer wieder zwischen meinem Vater und eurem Vater. Denn sein Verhältnis zu diesem Vater ist einzigartig. Aber Jesus behält diese Nähe, diese Vertrautheit nicht für sich, sondern er lädt uns ein in diese nahe, in diese vertrauensvolle Beziehung zum Abba. Jesus zieht Menschen, uns zu seinem Vater hin. Wir dürfen an seiner Beziehung zum Vater teilhaben. Wir werden mit ihm Kinder des einen Vaters. Wir sind Abbas Kinder. Er ist unser Vater. Wir haben einen Papa im Himmel. Was bedeutet das? Einmal, wir hier so, wenn du dich mal umschaust, die alle hier so, haben einen einzigen gemeinsamen Vater. Wir sind eine Familie. Und nur in dieser Familie können wir zu Gott Vater sagen. Wir beten nicht mein Vater. Wir sagen Vater unser. Mein Vater konnte mit vollem Recht nur Jesus sagen. Wir sagen Vater unser. Und mit diesem unser, da sagen wir auch Ja zu dieser ganzen Familie hier. Den Vater im Himmel, den gibt's nicht losgelöst von den konkreten Schwestern und Brüdern in der Gemeinde. Den Abba, den gibt's nicht exklusiv. Nein, du bist kein Einzelkind des Abbas, sondern du bist Teil einer großen Familie. Und das heißt, Abba-Kinder sind nie allein. Auch wenn du allein betest, du gehörst immer mit anderen zusammen. Abba-Kinder haben eine große Familie. Und sie haben einen Vater im Himmel. Auch das bedeutet, Abba-Kinder sind nie allein. Das können wir auch an Jesus ablesen. Er wusste jede Stunde seines Lebens, ich bin nicht allein hier. Abba ist da. Auch wenn ich denke, er hat mich verlassen, Abba ist da. Auch wenn mich alle im Stich lassen, auch wenn mich das Leben überfordert, Abba, ich vertraue dir. Jesus lässt sich von seinem Vater führen. Er sucht immer wieder die Kommunikation mit ihm. Vater, hilf mir, dass ich jetzt eine gute Entscheidung treffe. Vater, ich lobe dich, weil du alles so klug gemacht hast. Aber ich weiß gerade nicht, wie es weitergehen soll. Mein Vater, halt mich fest. Ich verliere den Halt. Und auch wenn ich es jetzt nicht verstehe, aber dein Wille geschehe, so betet Jesu am letzten Abend seines Lebens. Und mit dem letzten Atemzug betet er, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Jesus blickt auf den Vater. Er ist sozusagen permanent online mit Gott. Ich sag mal 1440 Minuten am Tag. Und das war seine geheime Kraftquelle. Weil Jesus weiß, der Heilige, der Mächtige im Himmel ist mein lieber Papa. Und die gute Nachricht ist, er ist auch unser Papa. Und ich möchte deswegen einladen, jetzt mal aufzustehen, dass wir miteinander den Vater in den Blick nehmen, dass wir miteinander beten, dass wir uns aufrichten. Vielleicht möchtest du auch die Hände ausstrecken, öffnen, dich dem Vater öffnen, sich ausstrecken nach ihm. Beten wir so gemeinsam das Gebet der Gotteskinder, so wie Jesus es uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.